Wer ist Jesus für mich? Diese Frage kam mir, als ich mich mit dem Predigtext für diesen Sonntag beschäftigt habe. Wer ist Jesus für mich? Eigentlich klar, dachte ich, ist doch logisch, ich weiß, wer Jesus für mich ist. Aber dann beim Nachdenken habe ich gedacht, ja, ist doch nicht ganz so einfach, wenn ich das jetzt mit einer Aussage auf den Punkt bringen sollte. Also Jesus ist für mich und dann will ich nur noch eine prägnante Aussage dranhängen. Da wurde es dann schon schwieriger, dass ich dachte, ja, was ist er jetzt eigentlich für mich? Ist gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen. Und die kleine Umfrage, die ich gleich zeigen werde, die wir auch gemacht haben in der Gemeinde-App, die hat das auch gezeigt, dass es da sehr viele verschiedene Antworten gibt, was Jesus für uns ist oder sein kann. Wer ist Jesus für dich? Ich gebe die Frage jetzt mal an euch weiter. Wer ist Jesus für dich? Wie würdest du diesen Satz ergänzen? Vielleicht mit einer Aussage nur oder einem kurzen Satz. Wer ist Jesus für dich? Und noch viel wichtiger, weißt du, wer Jesus für dich ist? Nicht nur, wer Jesus ist das eine. Wer ist Jesus? Ja, gibt's viele Antworten. Aber wer ist er für dich? Es lohnt sich, diese Frage zu klären. Und so habe ich auch dann in der Gemeinde-App eben diese kleine Umfrage gemacht. Und das hier sind die Ergebnisse. Jesus ist Herr, Freund, Bruder, Lebensretter, Retter, Heiland, Bruder. Wer ein Lebenspartner, bei dem ich mich fallen lassen kann. Mein bester Freund und Erlöser. Der beste Ratgeber, mein Bruder, König, Heiler, ummantelnder Beschützer, bester Freund und Erlöser, Friedensstifter. Und wenn man sich die so anschaut, merkt man, dass sind ganz viele Beziehungsbegriffe drin, ne? Freund, Bruder. Also da geht es viel um Beziehung, nicht nur um eine Person, die man kennen sollte, sondern um Beziehung. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus? Das ist das große Thema im Johannesevangelium, das Thema von Johannes. Und am Ende seines Buches schreibt Johannes, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und da bringt er es auf den Punkt und sagt, was in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, also der Messias, der Sohn Gottes. Und wenn ihr das glaubt, habt ihr das wahre Leben durch ihn. Das ist der Zweck des Johannesevangeliums, dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist, und dass wir durch den Glauben ewiges Leben haben. Jesus ist also der Sohn Gottes. Und wer das glaubt, der hat ewiges Leben durch ihn. Und darum geht es nämlich bei dieser Frage, wer ist Jesus? Es geht nicht um eine intellektuelle Antwort, irgendwie schlau zu sagen, ja, Jesus von Nazareth, Mensch, Erlöser, was auch immer, sondern dass wir durch ihn das Leben finden, das ewige Leben finden. Von daher ist diese Frage, wer ist Jesus für mich, eine ganz existenzielle Frage. So wie Johannes das sagt, dass du weißt, das ist mein Erlöser, der ist für mich gestorben und durch ihn habe ich ewiges Leben. Und dieses ewige Leben fängt nicht erst irgendwann mal an in der Ewigkeit, sondern Ewigkeit ist ja immer. Und dadurch, dass ich Jesus annehme, in Jesus glaube, werde ich in diese ewige Ewigkeit hinein versetzt. Und diese Frage, wer ist Jesus, zieht sich dann durch das ganze Johannesevangelium. In Kapitel 6 berichtet Johannes vom Brotwunder. Da hat Jesus tausende Menschen satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Und daraufhin sagte er, daran anknüpfend, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Darüber haben sich dann viele geärgert, weil sie gesagt haben, ist das nicht Jesus, der Sohn von Nazareth, der Sohn von Maria und Josef aus Nazareth? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Und so entstand eine heftige Diskussion darüber, wer Jesus ist. Und viele sind weggegangen und wollten letztlich nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Und als die Leute so weggehen, fragt Jesus seine Jünger und ihr, was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Simon Petrus was Bezeichnendes. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und damit endet im Johannesevangelium der Bericht über die Zeit in Galiläa. Der Bericht über die Wirksamkeit Jesu in Galiläa endet mit einer Trennung. Die einen gingen weg. Sie wollten einen König, ja, sie wollten ihn zum König machen, einen König, der sie versorgt mit allem, was sie brauchen, der sie gesund macht, der ihre Probleme löst. Aber ein König, der sich für sie opfert, den wollen sie nicht. Seine Jünger dagegen sagten, wohin sollen wir eigentlich gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Das heißt, am Ende der Wirksamkeit Jesu in Galiläa steht eine Trennung an der Frage, wer ist Jesus für mich? Und es steht ein Bekenntnis, du bist der Heilige Gottes. Das heißt, diese Frage, wer ist Jesus, führt zwangsläufig zu einer Entscheidung. Und in dieser Entscheidung, ich muss eine Entscheidung treffen, wer ist Jesus für mich? Und in diesem Wort Entscheidung steckt ja auch Scheidung drin. Es wird eine Trennung bringen. Im zweiten Teil des Johannesevangeliums, Jesus zieht dann in Kapitel 7 nach Jerusalem zum Laubhüttenfest und bleibt dann eigentlich in Jerusalem und Umgebung, kommt also nicht mehr nach Galiläa zurück. Und im zweiten Teil des Johannesevangeliums wiederholt sich die gleiche Diskussion, nur viel heftiger, weil er jetzt möglich mit der Elite, mit den religiösen Führern diskutiert. In Kapitel 8 bis 10 ist Jesus in Jerusalem im Tempel und dort diskutiert er mit den führenden Juden. Und auch dort endet die Diskussion mit einer Entscheidung, nämlich der muss sterben. Das ist die Entscheidung, die die Juden dann treffen, er muss sterben. Da wenden sich Leute nicht nur von Jesus ab, sondern sie wollen ihn loshaben, weil er nicht in ihr Bild passt, weil er nicht das ist, was sie eigentlich von ihm erwartet haben. In Kapitel 9 gibt es einen interessanten Lichtblick. Da berichtet Johannes von einem Menschen, der blind ist und der war von Geburt an blind und Jesus macht diesen Blinden sehend. Und diese Geschichte hat eine tiefe Tragik. Die führenden Juden wollen nicht wahrhaben, dass der Blinde sieht. Vor allem, sie sagen, es gab es noch nie, dass ein Blindgeborener sehen kann. Und sie wollen das abstreiten und wollen ihm einreden, das stimmt gar nicht, was du erlebt hast. Das ist so abstrus, was da steht. Ihr müsst es mal lesen, Johannes 9, wie sie mit allen möglichen Argumenten versuchen, das abzustreiten, was da vor ihren Augen geschehen ist. Und am Ende fällt ihnen nichts mehr weiter ein, dass sie ihn aus dem Tempel rausschmeißen, aus der Tempelgemeinschaft. Wieder kommt es zu einer Trennung, weil der ehemals Blinde darauf besteht, doch, er hat mir die Augen geöffnet. Und das wollen sie nicht wahrhaben, dann schmeißen sie ihn raus. Wir finden also hier im Johannesevangelium ein Grundmuster, das sich durchzieht bis heute. Nämlich an der Frage, wer ist Jesus, scheiden sich die Geister. Das gibt Streit, das gibt Spaltung, das gibt Trennung. Das heißt, Jesus erkennen und sich zu Jesus bekennen, bewirkt Trennung. Und in dieser Geschichte, in Kapitel 9, steckt aber auch eine tiefe Botschaft, nämlich sie zeigt, dass niemand von sich aus Jesus erkennen kann. Niemand ist in der Lage, Jesus zu erkennen. Er muss, wie bei einem Blinden, die Augen dafür öffnen, damit man ihn erkennen kann. Er muss sozusagen die geistlichen Augen öffnen und sich offenbaren. Die Juden haben den Blinden, ehemals Blinden rausgeschmissen und dann trifft er Jesus wieder. Er hat ja vorher Jesus nicht gesehen. Er soll ja zum Teich gehen und sich dort waschen. Das heißt, er hat Jesus gar nicht gesehen. Er hat ihn nur gehört und gespürt, wie er mit ihm gesprochen hat. Und dann sagt Jesus, glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann antwortet, Herr, sag mir, wer es ist, damit ich glauben kann. Und dann sagt Jesus, was bezeichnet es? Du hast ihn gesehen. Er ist es, der mit dir redet. Du hast ihn gesehen. Und dann sagt der Mann, ich glaube, Herr. Und fiel vor ihm auf die Knie und hat ihn als Gott erkannt und angebetet. Du hast ihn gesehen. Was für eine Aussage. Er hat Jesus gesehen, weil Jesus ihm die Augen geöffnet hat. Wir können also Jesus nur erkennen, wenn er uns die Augen öffnet. Und dann sagt weiter Jesus zu diesem Mann, ich bin in diese Welt gekommen, um Gericht zu halten. Die nicht sehen können, sollen sehend werden. Und die sehen können, sollen blind werden. Und dann standen einige Pharisäer dabei und haben das gehört und haben gesagt, sind wir etwa auch blind? Also die mit ihm diskutiert hatten, sind wir eigentlich blind? Willst du damit sagen, wir sind blind? Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ihr blind wärt, dann wärt ihr keine Sünder. Aber weil ihr behauptet, wir sehen, dann bleibt eure Sünde bestehen. Jesus sagt also, ihr behauptet zu sehen, ihr behauptet zu wissen, wie Jesus ist, aber ihr habt euch ein eigenes Bild gemacht von ihm, auch von Gott. Und weil ihr an diesem Bild festhaltet und weil ihr euch nicht darauf einlasst, was ich euch offenbare, wenn ich euch die Augen öffnen will, weil ihr das gar nicht wollt, dass ich euch die Augen öffne, deshalb bleibt ihr in eurer Sünde und bleibt von mir getrennt. Damit endet Kapitel 9 und dann in Kapitel 10 nimmt Jesus einen letzten großen Anlauf, um sich nochmal zu offenbaren. Und das ist dann die sehr bekannte Rede vom guten Hirten. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Das sind dann wir. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Diese Aussage führte wiederum zu einer kontroversen Diskussion im Tempel. Und danach verließ Jesus die Stadt. 2 Monate später etwa kam er wieder in die Stadt. Da war ein Fest, das Fest der Tempelweihe. Und kaum taucht Jesus im Tempel auf, umringen sie ihn schon wieder und bedrängen ihn und sagen, wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es uns frei heraus. Und Jesus sagt, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Und die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, die zeugen davon. Aber ihr glaubt er nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört. Und dann sagt er, was seine Schafe ausmacht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Und dann erfolgt eine erstaunliche Reaktion. Sie heben Steine auf und wollen ihn steinigen. Weil diese Aussage, ich und der Vater sind eins, das war Gotteslästerung. Und Gott behauptet, Gott zu sein, lästert Gott und muss gesteinigt werden. Also sie wollten gerade Steine aufheben und ihn steinigen. Und Jesus sagt, was habe ich gemacht, dass ihr mich steinigen wollt? So konnte Jesus entkommen. Aber danach beschlossen sie endgültig, Jesus zu beseitigen. Diese Bildrede vom guten Hirten ist sozusagen die letzte große Offenbarung Jesu an die Menschen. So muss man das auch verstehen. Das ist also kein romantisches Bild vom guten Hirten, sondern das ist eine Selbstoffenbarung Gottes an die Menschen seiner Zeit, um zu sagen, begreift es denn endlich, wer ich bin? Und diese Offenbarung führt, wie die Bildrede vom Brot, zu einer Spaltung. Die einen beschlossen, Jesus zu beseitigen, weil er nicht nach ihren Vorstellungen war. Viele glaubten aber, heißt es bei Johannes. Ich bin der gute Hirte. Damit sagt Jesus, wer er ist. Es ist eine Offenbarung. Und für viele Juden war das eine Zumutung, was Jesus da gesagt hatte. Denn diese Aussage, ich bin der gute Hirte, weckte bei den Zuhörern damals ganz andere Assoziationen als bei uns. Bei uns löst diese Aussage, ich bin der gute Hirte, irgendwie so romantische Bilder aus von einem lieblichen, sanften, guten Hirten mit Schäfchen. Manche erinnern sich vielleicht an die Bilder ihrer Eltern oder Großeltern im Schlafzimmer. Da gab es so große Bilder mit dem guten Hirten, der so ein Schäfchen auf seiner Schulter getragen hat oder der da sitzt und ein Schäfchen hält und seinen Stock da hat. Andere sehen eher realistischer das Bild vom guten Hirten, der so bei Wind und Wetter im harten Alltag mit den Schafen unterwegs ist, der seine Schafe verteidigt gegen wilde Tiere. Aber das hat die Menschen damals nicht. Also das war nicht deren Assoziation. Die haben was völlig anderes gedacht. Sie haben diese Aussage politisch verstanden und theologisch. Und genau das ist diese Aussage auch. Denn in der antiken Literatur wurden Könige als Hirten bezeichnet. Nicht nur in der Bibel. In der Antike wurden Könige als Hirten bezeichnet. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, sagt er damit eigentlich, ich bin der gute König. Könige sollten ihr Volk versorgen und hüten, wie ein Hirte seine Schafe. Und so wurden auch im Alten Testament die Könige als Hirten des Volkes bezeichnet. Als politische Führer sollten sie ihr Volk versorgen und führen, wie ein Hirte seine Schafe. Und der große König David war er eigentlich in seinem ersten Leben Hirte. Da ist das zusammengekommen, Hirte und König. Die politischen und geistlichen Führer des Volkes wurden also als Hirten bezeichnet. Und so sahen sich auch die Führer damals, zur Zeit Jesu, damals in Jerusalem. Die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hohen Priester, die fühlten sich als die Hirten des Volkes. Sie waren die Hirten und demnach war das für sie eine absolute Provokation, wenn also einer herkommt und sagt, ich bin der gute Hirte, nicht ihr. Und damit bezog sich Jesus auf eine Gottesrede aus dem Propheten Hesekiel, denn dort rechnet Gott in Hesekiel 34 mit den schlechten Hirten seines Volkes ab. Und Gott spricht dadurch den Propheten Hesekiel und sagt, so spricht der Herr, ihr Hirten von Israels, ihr weidet ja euch selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und ihr macht euch Kleider aus der Wolle, doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken nicht geheilt, Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war. Und sie wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Und über das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Das ist die Bestandsaufnahme Gottes im Blick auf die geistliche Situation und auf das Verhalten der geistlichen Führer und Hirten, der Könige. Dann rechnet er mit ihnen ab und sagt, ich werde euch zur Rechenschaft ziehen und ich werde euch dafür bestrafen. Und dann sagt Gott etwas Großartiges, sagt, jetzt oder in Zukunft werde ich mich selbst um meine Hirte kümmern. Ich, Gott, werde selbst als Hirte für meine Schafe da sein. Und dann sagt er, so spricht der Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seine Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind. Darauf hat sich Jesus bezogen, als er gesagt hatte, ich bin der gute Hirte. Genau auf diese Gottesrede im Propheten Hesekiel. Und Gott sagt zu Hesekiel, ich bin es. Und das ist eine Offenbarung. Erinnern wir uns an den brennenden Dornbusch, wo Mose an den Busch kommt und Gott sagt, ich bin der ich bin. Ich bin, das ist Gottes Offenbarung. Und damals bei Hesekiel offenbart sich Gott und sagt, ich bin der gute Hirte. Und Jesus offenbart sich mit genau diesen Worten. Ich bin es, der gute Hirte. Eine Gottesoffenbarung. Damit sagt Jesus, jetzt erfüllt sich, was der Prophet Hesekiel vorausgesagt hat. Ich bin es. Ist fast identisch, was hier steht. Was Gott sagt und was Jesus sagt. Und wenn man das versteht, dass Jesus dieser Gott ist, der damals gesagt hat, ich werde mich jetzt selbst um meine Herde kümmern. Wenn man das so im Hinterkopf behält, dann klingt das nochmal ganz anders, dieser Moment, den Matthäus schildert als Jesus, wo es heißt, Jesus sah die Menschenmenge und er wurde innerlich bewegt, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sieht man dann plötzlich Gott stehen, der auf seine Schafe schaut und denen das Herz zerreißt, in welcher Lage sich diese Schafe befinden. Matthäus schildert uns hier also Gott, der gekommen ist und innerlich bewegt auf seine Schafe schaut und sich jetzt um sie selbst kümmert. Und mit seiner Aussage, ich bin der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, da hat es bei den Menschen damals geklingelt, macht Jesus deutlich, mit mir hat sich erfüllt, was Gott an Hesekiel gesagt hat. Und damit sagt Jesus indirekt, ich bin Gott. Und das haben die Menschen damals verstanden, deswegen haben sie die Steine gehoben und wollten ihn steinigen. Weil wer behauptet, Gott zu sein, muss gesteinigt werden. Jesus sagt also direkt, indirekt, ich bin Gott. Und er macht damit zu zwei provokante Aussagen, die bis heute zur Spaltung führen. Nämlich, dass Jesus Gott ist. Und das zweite ist, dass Gott sein Leben für die Schafe einsetzt. Dass er sein Leben für die Schafe einsetzt. In der weiteren Diskussion sprach er dann auch mit den Juden darüber, dass er sein Leben opfern wird, dass er es freiwillig hingeben wird. Und damit wird diese Frage, wer ist Jesus, eindeutig beantwortet. Jesus ist Gott Und als Hirte sucht er nach seinen Schafen, die verloren sind. Und dabei setzt er sein Leben ein. Das ist jetzt, denke ich mal, für viele nichts Überraschendes. Jesus ist Gott und setzt sein Leben für uns ein, um uns zu retten. Wichtig finde ich es aber zu sehen, wie Gott sich hier offenbart, nämlich als Hirte. Welches Bild haben wir eigentlich von Gott? Und das kann vielleicht nochmal so ein bisschen zurechtgerückt werden, wenn wir verstehen, weshalb Gott sich hier als Hirte offenbart. Das ist sein Wesen. So offenbart sich Gott in dieser letzten großen Offenbarung im Johannesevangelium. Von daher lasst uns verstehen und begreifen, wie Gott sich hier uns Menschen offenbart. Hier wird deutlich, wie Jesus ist und wer er ist. Wie Jesus sich selbst sieht und beschreibt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Er offenbart sich als Hirte. Und in Hesekiel beschreibt Gott selbst, was einen guten Hirten ausmacht. Wo er den anderen vorwirft, was sie nicht tun. Ein guter Hirte heilt die Kranken. Er verbindet die Verletzten. Verirrte Schafe fängt er ein. Schafe, die sich verlaufen haben, sucht er. So ist Jesus. Das ist sein Programm und genau das hat er gelebt. Jesus stärkt die Schwachen. Er heilt die Kranken. Verletzte verbindet er. Verirrte Schafe fängt er ein. Schöner Begriff, er fängt sie wieder ein. Manchmal ist es so, dass sich Schafe aus der Weide verirren. Die müssen wieder eingefangen werden. Volle Gemeindesituation, oder? Und Schafe, die sich verlaufen haben, sucht er. Das hat Jesus gelebt. Und das lebt er bis heute noch, weil genauso ist er heute. So hat sich Jesus offenbart und mit so einem Jesus dürfen wir rechnen. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Wir sind ihm so wertvoll, dass er sein Leben für uns einsetzt. Das ist eigentlich absurd, was der hier sagt, weil das macht kein Hirte. Weil wenn der Hirte stirbt für die Schafe, dann ist die Herde ja ohne Hirte. Das ist ja keine Lösung. Eigentlich ist es nicht logisch, was der macht. Aber er macht's. Er opfert sich wirklich für die Schafe. Ein angestellter Hirte, sagt er, der riskiert nicht sein Leben für die Schafe. Das macht er nicht. Aber Jesus macht's. Warum? Weil wir so wertvoll für ihn sind. Weil wir so wichtig für ihn sind. Und ja, warum sind wir ihm so wichtig? Weil er mit uns zusammen sein will. Er will mit uns zusammen sein, deswegen dieser ganze Aufwand. Wenn wir ihm egal wären, könnte er sagen, lass dich doch in die Hölle rauschen, mir doch wurscht, ich bin im Himmel, mir geht's gut. Nein, er will uns bei sich haben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Der ewige Gott will dich und mich bei sich haben. Und dafür setzt er sein Leben ein. Weil er mit dir zusammen sein möchte. Die Frage, Jesus ist für mich, oder diese Aussage. Ich habe für mich entschieden, ich muss dem gar nichts mehr hinzufügen. Nämlich einfach, Jesus ist für mich, Punkt. Das ist so mein Fazit aus diesem Text. Jesus ist für mich. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ausrufungszeichen. Jesus ist für mich. Da muss ich gar nicht mehr noch irgendwas dazu ergänzen. Das reicht, wenn ich weiß, der ist für mich. Da können alle gegen mich sein. Wenn er für mich ist, dann ist gut. Und das reicht. Jesus ist für mich. Was heißt das? Jesus ist für dich. Das heißt ja, Jesus ist für dich. Das heißt doch, der wird nie etwas tun, was dir schaden könnte. Der wird dich nicht krank machen. Das passt nicht dazu, wenn er für dich ist, dass er dich krank macht. Der wird dich nicht verletzen. Der wird dich nicht zerstören, nicht demütigen. Der wird dir keinen Schaden zufügen, weil er ja gerade dafür gekommen ist, um dich rauszuholen aus dem, was dir schadet. Wenn du schwach bist, wird er dich stärken. Er wird dir nichts vorenthalten, wird nicht sagen, kriegst du jetzt nicht. Nein, musst leiden, musst darben. Und wenn er dir einen Wunsch verweigert, dann nicht, um dich zu ärgern oder um dich klein zu halten oder zu enttäuschen. Dann sagt er, ich habe was Besseres für dich. Oder ich habe eine Lösung für dich. Lass dir die Lösung zeigen für dein Problem. Er will dich nicht kurz halten. Ein Satz vor diesem, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, was sehr Bezeichnendes. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Deswegen bin ich da. Ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen. Leben in Fülle. Echtes, erfülltes Leben will er dir geben. Und das gibt's eben nur in einer engen Beziehung mit ihm. Das ist sozusagen der Preis dafür oder die Gegenseite. Ich kann nicht erfülltes Leben mit Jesus haben ohne Beziehung. Das gehört zusammen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kenne ich. Und dieses Kennen drückt eine tiefe Beziehung aus. In der Bibel ist Kennen immer ein Begriff oder Erkennen für intensive, intimste Beziehung. Das meint Jesus hier. Und da findest du das Leben, in dieser engen, tiefen Beziehung mit Jesus. Jesus kennt mich durch und durch. Das könnte einem Angst machen. Wie ist denn das, wenn einer alles von mir weiß? Aber wenn ich weiß, der ist für mich, dann kann das nur gut sein. Er weiß wirklich alles über mich. Und es ist gut zu wissen. Einer darf meine innersten Gedanken kennen. Meine tiefsten Sehnsüchte, meine größten Ängste und Befürchtungen. Ja, er darf die tiefsten Abgründe meines Denkens kennen. Manchmal denkt man ja Dinge, wo man sagt, da tun sich Abgründe auf. Gut, dass es keiner weiß. Er weiß es. Und er weiß, warum ich so denke, und er kennt mich und er versteht mich. Aber wenn er bedingungslos für mich ist, dann macht mir das keine Angst, sondern im Gegenteil, das ist eine Entlastung, wenn ich sage, Jesus, ich muss dir das gar nicht alles sagen, du weißt doch eh alles, du kennst mich doch, du weißt Bescheid. Du weißt, was in mir vorgeht, welche Ängste ich habe und was ich jetzt brauche und was mir gut tut. Du weißt viel, du kennst mich viel besser als ich mich selbst, du verstehst mich viel besser. Aber dieses Kennen ist nicht eine einseitige Beziehung, dass nur er mich kennt und durchschaut und durchdringt, sondern dass wir uns gegenseitig kennen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und wie lerne ich Jesus besser kennen? Indem ich natürlich Zeit mit ihm verbringe, aber indem ich auch schaue, wie er ist. Und dann lese ich halt, das lesen wir halt in der Bibel, dass wir in den Evangelien immer wieder lesen, wie Jesus eigentlich ist, wie er sich verhält, wie er tickt, um ihn dadurch immer besser kennenzulernen. Aber dann eben nicht nur vom gedruckten Wort, sondern dass wir auch Beziehungen mit ihm aufnehmen und mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Kennen, das meint mehr als Kennen mit dem Verstand. Das meint tiefste Beziehung miteinander. Und Jesus hat einen Vergleich dafür, wie diese Beziehung ausschaut. Es ist die gleiche Beziehung, die er zu seinem Vater hatte. So wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt, so kenne ich meine Schafe und sie kennen mich. Boah, was für eine Aussage, was für eine Latte. In diese Beziehungsebene sollen wir mit Jesus hineinkommen. So wie er vom Vater geliebt war und er den Vater geliebt hat. Unglaublich. Und dass das nicht gleich automatisch so funktioniert, das wird deutlich im Gebet von Jesus kurz vor seinem Tod in Johannes 17. Da betet er nämlich genau darum, dass wir diese Liebe des Vaters erfassen und Jesus genauso lieben, wie er den Vater geliebt hat. Und wie der Vater ihn geliebt hat, Entschuldigung. Dass wir mit der gleichen Liebe lieben. Das ist sein Gebetsanliegen. Darum geht's. Dass wir in diese gleiche, tiefe, innige Liebesbeziehung hineinkommen. Jesus möchte also, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und das geschieht, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Und vor allem auf seine Stimme hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Drei Kennzeichen von Beziehungen werden hier deutlich. Kennen, hören, folgen. Kennen, hören, folgen. Das macht die Beziehung zu Jesus aus. Wobei das Hören eine ganz wichtige Stellung einnimmt. Das Hören auf seine Stimme. Wenn man diesen Abschnitt, Kapitel 10 im Johannesevangelium liest, fällt auf, wie oft Jesus vom Hören der Stimme und seiner Stimme spricht. 4-mal geht es um das Hören auf seine Stimme. Ganz am Anfang heißt es, die Schafe hören seine Stimme und er ruft sie mit Namen heraus aus dem Stall. Dann heißt es, die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen würden sie nicht folgen. Und dann heißt es, andere Schafe werden seine Stimme hören und sie werden ihm folgen. Und es wird eine Herde sein. Das ist dann die Gemeinde. Das heißt, seine Stimme hören ist Aufgabe der Gemeinde, dass wir gemeinsam als Herde, dass wir gemeinsam seine Stimme hören. Und dann nochmal, seine Schafe hören seine Stimme. Das heißt, die Stimme von Jesus hören ist wesentlich für die Beziehung mit Jesus. Und damit meinte Jesus sicher nicht nur Bibel lesen, so wie das oft ja gesagt wird. Ja, seine Stimme hörst du in der Bibel, aber das ist nur ein Teil dessen. Denn wenn das Hören auf die Bibel die einzige Möglichkeit wäre, seine Stimme zu hören, hätten ja Generationen von Christen nie die Möglichkeit gehabt, seine Stimme zu hören, weil sie keine Bibel hatten. Nein, Jesus spricht natürlich durch die Bibel zu uns, aber er spricht auch unmittelbar zu uns. Zum Beispiel durch eine innere Stimme. Er hat da viele Möglichkeiten, wie er zu uns sprechen kann. Und ihr habt das vielleicht auch schon erlebt. Durch eine innere Stimme. Durch einen Gedanken, der plötzlich in uns aufploppt, wo ich denke, boah, das kann jetzt nicht von mir sein. Es kann aber auch wirklich eine Stimme sein, habe ich auch schon erlebt, dass ich eine Stimme innerlich gehört habe, aber ich habe nur ich sie gehört. Er kann durch Träume zu uns reden, durch Eindrücke, durch Bilder, durch andere Menschen, die zu uns sprechen. Woher wissen wir, dass es seine Stimme ist? Manchen macht das Angst, dass sie denken, ja, ist das wirklich die Stimme von Jesus oder täusche ich mich jetzt? Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Macht euch keine Sorgen. Du wirst die Stimme erkennen. Wenn du sein Schaf bist, wenn es dein Hirte ist, dann wirst du wissen, dass er es ist und niemand anders. Einem Fremden folgen sie nicht, sagt Jesus, weil sie seine Stimme nicht kennen. Wir können also davon ausgehen, wenn wir Jesus kennen, wenn du Jesus kennst, wirst du auch seine Stimme erkennen. Sicher. Und je besser du ihn kennst, umso vertrauter wird dir seine Stimme sein. Du wirst sie viel schneller hören. Es geht also um Beziehung, um Zeit mit ihm verbringen. Beziehung ist sehr wichtig. Und wenn uns eine Beziehung zu einem Menschen sehr wichtig ist, dann nehmen wir uns doch auch Zeit, um aufeinander zu hören. Wir hören genau hin, wir hören zu, so sollten wir es zumindest machen, dass wir genau zuhören. Wir sind Jesus so wichtig, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn kennenlernen, immer besser kennenlernen. Und er möchte, dass wir ihm folgen. Wer ist Jesus für dich? Zum Schluss. Mit einer Aussage vom guten Hirten offenbart er sich, wer er ist. Und er möchte, dass wir dem guten Hirten folgen, denn er will uns ewiges Leben geben. Wer ist Jesus für dich? Mit Psalm 23 hat sich der König David als ehemals Hirte zu Gott, dem guten Hirten, bekannt. Und diesen Psalm können wir sehr gut auf Jesus beziehen, weil Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte, von dem David spricht. Das ist Jesus, der uns hier geschildert wird. Und wir können uns mit diesem Psalm, das ist ein Bekenntnispsalm, der Herr ist mein Hirte, ist ein Bekenntnis. Wir können uns mit diesem Psalm ganz bewusst zu ihm bekennen. Und das wollen wir jetzt tun, ich lade dich ein. Jetzt mit diesen Worten dich zu Jesus zu bekennen. Vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, ja, ich will mit diesem guten Hirten. Ich will mich zu diesem Hirten bekennen. Dann darfst du diesen Psalm jetzt mitsprechen. Oder auch erneut, dass du sagst, ja, ich will das wieder festmachen. Ich will das vergewissern. Für mich und für ihn nochmal deutlich aussagen, du bist mein Hirte. Ich lade euch ein, das jetzt mit mir zu sprechen und zu bekennen. Jesus, der Herr, ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Amen. Und wir unterstreichen das mit dem Lied, du bist ein wunderbarer Hirte.